Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, manchmal überlegt man als Prediger doch gerne, sich, ich will nicht sagen hineinzuflüchten, aber hineinzubegeben in die schönen Texte des Evangeliums, dieser Fischzug, den man so gut kennt. Aber ich habe mir trotzdem den vorgeschriebenen und ungleich schwereren Predigttext zur Predigt gelassen, von dem man vielleicht zunächst denkt, auf welche Art und Weise erzählt dieser Text denn das Gleiche, was das Evangelium erzählt. Denn wenn man beim Evangelium eben zugehört hat, hat man ja doch den Eindruck, dass das eine wunderbare und wundervolle Welt ist, die da auf einen wartet. Das ist auch so. Aber sie wird ja ganz unterschiedlich beschrieben. Wenn man fragen würde, wenn man Menschen auf der Straße fragen würde oder auch euch alle fragen würde, was ist das Zentrum des christlichen Glaubens, so kämen sicherlich unterschiedliche Antworten zusammen, aber wahrscheinlich immer mal doch auch die, die uns Paulus der Apostel als unvergleichlich in die Mitte stellt. Und das ist heute der Predigttext aus dem ersten Korintherbrief, das, was überschrieben ist mit das Wort vom Kreuz. Ich lese es vor in der Genfer Übersetzung, in der neuen Genfer Übersetzung, so wie es im Gottesdienstblatt auch steht. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so: In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift: Die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit Ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, das also das Wort vom Kreuz, und man kann es ja kaum eindrücklicher beschreiben und man kann es wohl kaum eindrücklicher wiedergeben mit diesen Widersprüchen und Gegensätzen. Alle Kommentatoren schreiben zu diesem Text, ein ganz hochpoetischer, ein ganz ausgesprochen wunderbarer und dichter Text, ein Text, der anderen Texten des Paulus vergleichbar ist, dem Hohen Lied der Liebe aus dem 13. Kapitel. Das ist vielleicht im Deutschen gar nicht so leicht nachspürbar, und trotzdem merken wir, es geht ja doch um ganz ausgefeilte Gegensätze. Die, die gerettet sind, und die, die verloren sind. Das, was einerseits Torheit ist, und das, was andererseits Weisheit ist. All das hören wir heraus. Und es ist ganz gut so, denn von Anfang an hat den christlichen Glauben genau dieses Zentrum, nämlich dieser Tod, dieser scheinbar widersinnige Tod begleitet. Und zwar als Anfrage. Wenn man so unterrichtet in den Schulen, im Religionsunterricht, dann gibt es immer in der 6. oder 7. Klasse, da wo es um Jesus Christus geht, das Bild gezeichnet von römischen Soldaten, die sich lustig machen, die Anhänger des christlichen Glaubens verspotten. Und zwar zeichnen sie einen Mensch mit Eselskopf am Kreuz, der gekreuzigt worden ist, also Christus sozusagen als Esel. Das soll ganz einfach aussagen, ihr Leute, ihr Anhänger dieses Gekreuzigten, das ist doch etwas Eselhaftes. Wie kann es einen Gott geben, der hilft, der am Kreuz zu finden ist? Wie kann einer, der sich Christus nennt, erlösen, wenn er an das Kreuz geschlagen worden ist? Sicherlich wissen wir das auch, wenn wir uns umschauen in unserer Welt, da ist der Blick natürlich nach den Großen, nach den Mächtigen und Starken. Und natürlich sind es oft die, die bewundert sind. Und vielleicht bleibt auch für uns als Fragezeichen, was hat es dann mit diesem Gekreuzigten auf sich? Tatsächlich ist es ja wirklich ein Schandtod. Und auch die Jünger haben zunächst verzweifelt reagiert. Und auch die Anhänger waren zunächst nur davon überzeugt, dass eigentlich alles gescheitert ist. Und erst später, man könnte sagen 3 Tage später, wird durch die Auferstehung klar, dass dieses alles einen großen Sinn hat und dass Jesus Christus am Kreuz nicht unnötig gestorben ist. Und trotzdem, auch wenn wir die Auferstehung kennen, wenn wir sie glauben, wenn Paulus sie auch im Korintherbrief jubelnd beschreibt, trotzdem entspricht dieser Tod am Kreuz nicht menschlichen Vorstellungen von Gott. Wenn Menschen etwas mit einem Gott zu tun haben wollen, dann wohl mit einem mächtigen Gott und mit einem, der Menschen überlegen ist. Und so passte und passt dieser Mensch, Jesus Christus, nicht recht ins Bild. Damals nicht seinen jüdischen Zeitgenossen, für die er eben nicht der erwartete Messias war. Und so heißt es bei Lukas, er hat anderen geholfen, er helfe sich selbst, ist er doch der Christus, der Auserwählte Gottes. Damit wird er von ihnen abgelehnt, so einer, der am Kreuz stirbt, der lästert eigentlich nur Gottes Anspruch. Und genau das, liebe Gemeinde, war ja auch das, was Paulus angetrieben hat, diesen Christus bzw. seine Anhänger zu verfolgen. Das kann nur eine Gotteslästerung sein, wenn man etwas mit diesem Christus zu tun haben will. Die Juden fordern Zeichen, sagt Paulus. Und die Griechen, die Klugen und Gebildeten, sie wollen etwas haben, was dem Verstand genügt. Und alles dieses findet sich scheinbar nicht wieder im Geschehen des Kreuzes. Natürlich hat es die Christenheit und die Theologen immer umgetrieben, danach zu fragen, können wir Gott erkennen und wie können wir ihn beschreiben? In unserem Predigttext klingt das ja sehr stark an. Die Weisheit der Welt versuchen die weisen Menschen zu erforschen, um zu erkennen, worin da Gottes Kraft liegt. Und sie tun es und haben es getan, auch immer mit einem gewissen Erfolg. Wir sind praktisch als Menschen ständig der Fährte Gottes hinterher, könnte man sagen. Von Jahrhundert zu Jahrhundert kommen wir, so könnte es scheinen, ihm etwas näher. Manchmal bleibt davon etwas stehen und anzusehen, was ganz bildhaft und ganz greifbar ist. Nachdem es die ersten Zweifel daran gegeben hat, dass es Gott überhaupt gibt, also im 16., 17. Jahrhundert, gab es immer mal Theologen, Pfarrer, die sich gesagt haben, vielleicht entdecke ich doch in dem Kreislauf der Natur Gottes Vernunft und Vermögen. Entdecke eine Kraft, die so groß ist, dass sie übermenschliche Kraft hinausgehen muss. Und man braucht nicht mal von Jena aus weit zu gucken, um Zeugnisse dieser fleißigen Erkundungen von Pfarrern sehen zu können. Am Steiger, wenn Sie vielleicht, wenn es nicht so warm ist, einen Spaziergang machen wollen zum Landgrafen mal hoch, ist das sehr hübsch restaurierte Bienenhaus. Eigentlich ein Erfolg eines Pfarrers, der sich der Bienenzucht und Bienenkunde angenommen hat, um erkennen zu wollen, was da in diesem Kreislauf der Natur tatsächlich geschieht und wie Gott diesen Kreislauf angeregt hat. Und dabei bleibt dann übrig ein jetzt wissenschaftlich genutztes Bienenhaus. Das Ergebnis hieß dann, ich erkenne, dass alles in einem großen Gedanken geschaffen worden ist. Und das kann ja wohl nicht von Menschenhand gewesen sein. Das Gleiche kann man auch noch mal erleben, ein wenig südlich von Jena im Holzland, in Rendendorf, da wo das hübsche Haus der Vogelpastoren steht, die Brems, Vater und Sohn. Eigentlich ist da der Antrieb der ganz gleiche. Ganz abgesehen davon, dass die vielleicht auch mit allem Respekt ein anderes Zeitbudget damals hatten als wir heute. Die konnten durchaus in aller Ruhe den Vögelklängen auch wirklich nachlauschen. Jörg lacht gerne, weil er weiß, was die nächsten Monate auf ihn zukommt. Und haben sich dann gesagt, ich entdecke, dass diese Vielfalt, die es hier gibt, der ich wissenschaftlich nachforschen kann, doch von einem großen Plan herkommen muss. Und so wurden einfache Landpastoren zu Initiatoren großer wissenschaftlicher Erkundungen, von denen wir heute eigentlich auch noch zehren. Was ich damit sagen will, es gelingt und es bleibt natürlich der Anspruch der Naturwissenschaft, immer tiefer hineinzudringen in den Ablauf der Natur. Es gibt ein Ergebnis und dann gibt es neue Fragestellungen. Und ich staune, dass es bei Paulus eigentlich schon ganz ähnlich steht, ja beim Propheten Jesaja, dass Gottes Weisheit, die Weisheit der Menschen eigentlich auch immer wieder, vielleicht sollte man nicht sagen zunichte macht, sondern an ein Ende bringt und der Weisheit, über die die Menschen verfügen, klar macht, es geht schon immer irgendwie voran, aber es bleibt euch eigentlich entzogen. Liebe Gemeinde, ich erzähle das, um zu beschreiben, dieser große Gott bleibt uns entzogen. Und so sehr auch die Wissenschaften, unter denen wir das alles fassen, dieses Forschen, ihm versuchen nahe zu kommen, so sehr bleiben sie doch eigentlich immer auch auf Abstand. Ist etwas scheinbar gelöst, so gibt es eine neue Aufgabe. Als hätte Gott dieses Spiel, das wir Menschen betreiben, gewusst und als hätte er uns darauf aufmerksam machen wollen, dass seine Antwort an uns Menschen ja eine ganz andere ist, so hat er sich in diesem Jesus Christus hinabbegeben auf die Erde. Als hätte er zu sich selbst gesagt, ich will Ihnen zeigen, dass Ihr Spiel ein eigentlich unsinniges und widersinniges ist. Und so ist er hineingegangen in diesen Menschen, und so ist er in diesem Menschen, wie Luther sagt, am Kreuz gestorben. Aber Jesus ist am Kreuz nicht gestorben, um damit aufzuzeigen, dass alle Menschen einmal sterben müssen. Und in Jesus ist Gott auch nicht am Kreuz gestorben, um mit uns Menschen in unserem Sterben solidarisch zu sein. Freilich ist es ein guter, tröstlicher Gedanke, dass in dem Sterben auch das Sterben Christi mit dabei ist. Aber diese Botschaft vom Kreuz, die Botschaft vom Sterben Jesu am Kreuz, beruht darauf, dass dieser Jesus am Kreuz gestorben ist für die Schuld, die wir als Menschen Gott gegenüber tragen. Da sind wir ganz eng an dieser Geschichte am Evangelium. Erinnern Sie sich, erinnert ihr euch, Petrus, der überrascht wird, der dann noch einmal ausfährt, der dann die Vollnetze hat und der dann praktisch vor Jesus erstmal zusammenbricht, weil er erkennt, ich bin ein sündiger Mensch. So ist es mit dem Kreuz. Wenn ich eigentlich davor stehe, wenn ich verstehe, dass Jesus gestorben ist und will dieses Geheimnis Gottes verstehen, dann, weil er für meine und für unsere Schuld gestorben ist. Das ist der große Gegensinn, das ist der große Widersinn, das ist das große Ausrufezeichen, das Gott gegen alle unsere Bemühungen setzt. Da bin ich Gott zu erkennen, aber nur dann, wenn du bereit bist zu verstehen, dass dieser Tod diesen einen Sinn hat, nämlich für deine Schuld. Das freilich, das wissen wir auch, ist die Mitte des christlichen Glaubens, unseres Glaubens. Diese Mitte des Kreuzestodes ist nicht so schön wie die Mitte von Petrus, der sagt, ich werfe das Netz aus, ich werde dein Jünger, ich gewinne Menschen für dich. Diese Mitte, dass da dieser eine stirbt für meine Schuld, ist eine freilich etwas unangenehme Mitte, eine Mitte, die mir ja immer wieder klar macht, wie ich bin, dass ich das nicht zulasse, dass es mir schwer fällt, dass ich meine eigene Schuld nicht wirklich ehrlich vor mir benenne, dass ich erwarte von anderen Menschen, wenn sie schuldig geworden sind, dass sie dafür Verantwortung übernehmen. Alles das eben gerade nicht, sondern die Verantwortung übernimmt er. Übernimmt ein anderer. Das Einzige, was auf mich zukommt, ist wirklich anzunehmen, dass er für meine Schuld da gestorben ist. Und das scheint uns Menschen doch sehr gegen den Strich zu gehen. Das widerspricht unserer Weisheit. Das entspricht unserem Tun und Denken und Handeln. Das entspricht eigentlich allem, was wir so gerne tun würden und wie wir gerne sein würden. Und trotzdem, liebe Gemeinde, ist dieses genau die Mitte. Und deshalb reden wir auch nur vom Kreuz. Und deshalb redet Paulus an dieser Stelle, wo er von der Kraft Gottes redet, auch nur von dem Kreuz und nicht von der Auferstehung. Weil es wie ein Nadelöhr ist, durch das ich mit meinem Glauben durchgehe. Nur nicht am Ende, wo ich ganz aktiv werde und etwas tue, sondern ganz am Anfang, wo es mir gesagt wird. Und wo ich vielleicht sogar erschrecke. Und wo mein Verstand sich sträubt. Und wo ich nur Gott trauen kann. Trauen, dass er es so für mich zubereitet hat. Das bleibt. Und es ist auch eine etwas merkwürdige und scheinbar unvernünftige Antwort, dass der Kern unseres christlichen Glaubens sich darauf bezieht. Und trotzdem, wenn ich bereit bin, Gottes Weisheit als tatsächlich größer zu achten, wenn ich bereit bin, ihm zu trauen, dass er in diesem Christus mir tatsächlich mein Heil schenkt, dann ist es wie eine wunderbare Quelle und wie ein wunderbarer Lebensborn, der entspringt. Das Kreuz Christi ist über alle menschliche Weisheit hinaus. Es macht alles, was ich tun will, zur Torheit. Es lässt mich ganz und gar als schuldigen Menschen zurück. Und gleichzeitig holt mich dieses Kreuz, holt mich seine Schuldübernahme ganz hinein in das Leben. Wenn ich am Ende dieser Predigt zusammenfassen darf, und ich habe ja extra in dem Gottesdienstblatt auf die drei Texte des heutigen Sonntags hingewiesen, dann finde ich, sind wir mit diesem Text aus dem Korintherbrief vom Kreuz an dem schwierigen Anfang. Vom schönen Ende, davon, dass Gott ganz und gar Gnade ist, erzählt das Evangelium. Ich werfe mein Netz hinaus. Ich werde überrascht, dass es voll ist. Und zugleich aber auch merke ich, wer ich bin. Aber ich werde durch Jesus Christus ein ganz anderer. Der erste Text heute, der alttestamentliche, erzählt davon, ein wunderbarer Text für alle Kinder, aber auch eigentlich für Erwachsene, dass Abraham loszieht. Gott sagt ihm, geh los aus deines Vaters Land. Würden wir es wirklich tun? Und Abraham macht genau das, was dem Kreuzesgeschehen entspringt. Er traut. Da wird für mich das Gute zubereitet sein. Und er geht los und er wird der Stammvater und ein Volk wird aus ihm. Und das, was Paulus uns gibt, ist dieser schwierige, gegenläufige, scheinbar widersinnige Text vom Kreuz, in dem alle Kraft steckt. Das ist noch nicht bei mir, sondern das ist das, was Christus tut. Das ist noch nicht bei mir, sondern das ist das, was Gott in Christus für diese Welt tut, um dieser Welt den Schleier von den Augen zu nehmen. Nicht so leicht, ein wenig auch erschreckend, dass ich so sündig bin, aber trotzdem die große Freudenbotschaft, wenn ich unterm Kreuz stehe, wenn es tatsächlich bei mir ankommt, dies für deine Schuld, damit sie hinweggetragen ist. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht in Christus stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Lasst uns von diesem Gott in Christus leben. Amen. Und der Friede dieses unseres Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.